Für die Presseschau ist Tamara Marschalkowski im Studio. Heute geht es in den Feuilletons natürlich viel um die Salzburger Festspiele, die trotz Corona stattfinden. Das 100-jährige Bestehen muss gefeiert werden. Mit dem entsprechenden Hygienekonzept ist vieles möglich. Im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung geht es aber heute um ein anderes Festival, das Metal-Festival Wacken. Das findet jetzt digital statt. Tamara, kann das funktionieren?
Das Experiment ist einfach zum Scheitern verurteilt, schreibt der Autor Jakob Biazza. Zumindest emotional, ergänzt er noch. Festivals sind schließlich nicht einfach nur Konzerte, nein, Festivals sind Fluchten, findet Biazza. Orte, an denen mehr möglich ist als anderswo. Denn auf Festivals ist jede Art von Bekleidung, Sprache oder Geisteszustand möglich. Doch finanzielle oder behördliche Wagnisse sind die Veranstaltungen nicht erst seit Corona. Allein schon so Künstler zu buchen wie zum Beispiel Joe Cocker samt seiner LSD-Entourage sei ein Wagnis. Ja, also kommt er nicht? Und wenn ja, kann er sich noch an seinen Namen erinnern? Mittlerweile gibt es für solche Fälle Anwälte mit Auflagen. Und ein gutes Festival zeichnet sich aber dadurch aus, dass es einen Kontrast auflöst. Einen Kontrast zwischen Freiheit und Finanzierung. Ungehindert eskalieren? Gerne. Aber nur, wenn man noch die Bierreklame vom Hauptsponsor wahrnimmt. Und ein gutes Festival müsse eben auch im Gespräch bleiben. Und deswegen gibt es jetzt zum ersten Mal Wacken Worldwide.
Wacken Worldwide, das ist mal was. Die Taz hat mit dem Autor gesprochen, der die Romanvorlage für den Oscar-prämierten Film Call Me By Your Name geschrieben hat, einem Liebesdrama zwischen zwei Männern. Der Autor André Aziman hat jetzt eine Buchfortsetzung vor. Wie hat er sich nach seinem ersten Erfolg denn gefühlt?
Die Rückmeldungen nach seinem ersten Buch, ja, die haben ihn glücklich gemacht. Autor André Aziman, der erzählt der Taz, dass viele Menschen, die eben sein Buch gelesen hätten, danach ihr Coming Out gehabt hätten. Viele hätten auch ihre Eltern in die Verfilmung mit reingenommen, um ihnen auch zu zeigen, was sie gerade emotional durchmachen. Geschrieben hatte er diese Geschichte wegen eines Bildes in einem Kalender. Ein Haus von Monet war da drauf. Und in diesem Haus hat er sich dann als Jugendlicher vorgestellt zu leben. Und dort spielt eben auch diese Geschichte. Aber eine Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen und einem Jungen, die wäre wahrscheinlich nur zwei Seiten lang geworden. Und deswegen, sagt er, hätte er eben eine Liebesgeschichte über zwei Männer geschrieben. Aber Kritik gab es auch, denn das Buch, das sei nur für weiße und privilegierte Menschen gewesen, wird ihm vorgeworfen. Oh. Weil, es spielt in Italien, alle sind wohlhabend und gebildet. Und Aziman widerspricht dem aber und sagt, Literatur sollte Menschen ansprechen, auch wenn sie ihren Alltag nicht widerspiegelt. Und auch Hamlet, der spricht uns ja trotzdem an, obwohl wir nicht in Dänemark leben oder in Harlem.
In der Glosse der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht es heute um das Briefgeheimnis. Wieso schwärmt die Autorin so von dieser analogen Art zu kommunizieren?
Der Brief, der hat eben den großen Vorteil, Distanz zu überwinden. Und danach ist er dann auch noch als greifbares Zeugnis seiner Geschichte da. Also ganz anders als zum Beispiel die E-Mail. Das heißt, ja, man kann ihn rumtragen mit sich, man kann ihn aufbewahren oder einfach wegwerfen. Und ein Brief, der gehe eben auch mit einer gewissen Überraschung einher, stellt Autorin Sandra Kegel fest. Umso kurioser ist also auch die neueste Idee der Deutschen Post. Die hatte die Idee, vorab ein Foto von den Briefen per E-Mail an den Empfänger zu senden. Ja, bevor dieser Brief selber dann ankommt, also ein Foto des Umschlags. Mhm. Doch nächstes Jahr sollte dann sogar der Inhalt des Briefes als digitale Kopie vorab an den Empfänger geschickt werden. Und die Autorin fragt sich jetzt, was wird aus dem Briefgeheimnis? Die Post versichert, die Daten sind sicher. Schließlich werden bereits heute täglich 55 Millionen Briefe schon abfotografiert und ausgewertet, sagt die Post. Doch das hilft der Autorin jetzt auch nicht unbedingt weiter. Sie fühlt sich wie in einem Drehbuch zur Fortsetzung eines DDR-Spionageromans.
Na, das kann man aber auch wirklich nachvollziehen. Im Streiflicht der Süddeutschen Zeitung möchte der Autor einen Titelschutz für eine Habilitationsschrift beantragen. Und zwar die Kunst Kunst des politischen Selbstrufmordes unter besonderer Berücksichtigung der späten sozialdemokratischen Partei Deutschlands und ihrer Eigenperzeption. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, also der Autor der SZ findet, die Parteienforschung hätte dem Forschungsfeld Selbstrufmord bisher sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das kann man natürlich verstehen, wenn zum Beispiel das Forschungsobjekt zu klein ist, wie die FDP, oder eine Partei schon von vornherein keinen guten Ruf hat, wie die AfD. Es gibt allerdings eine Partei, die würde sich richtig gut für dieses Forschungsfeld anbieten, und das ist die SPD. Denn die würde sogar Selbstrufmord ganz systematisch betreiben, und zwar in 3 Schritten. Erster Schritt, die eigenen politischen Erfolge ausblenden. Zweiter Schritt sei in die Opposition gegen sich selbst gehen. Also zum Beispiel versuchte die Parteispitze, die USA am Abzug ihrer Truppen zu hindern. Und das tat sie, indem sie sagte, sie lege keinen Wert auf Zusammenarbeit mit, Zitat, Leuten wie ihnen. Ja, der dritte Schritt ist dann, ein aufwendiges Bewerbungsverfahren für Führungspersonal zu veranstalten, welches, also das Personal, dann dabei beweist, wie wenig Ahnung es eigentlich vom Leben und Denken der Kernklientel hat. Der Autor findet, das Trio Kühnert, Esken und Walter Borjans, das sei dafür hochqualifiziert.
Die Kulturpresseschau heute Morgen mit Tamara Marschalkowski. Vielen Dank.
Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.